herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Freitagabend. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind wie immer natürlich live aus Norddeutschland. Mit dem Auto direkt an Löwen und Giraffen vorbeifahren. Tiere kennenlernen und erleben, die man bei uns sonst nicht so sieht. Und nebenbei auch Action mit Dschungelsafaris oder Riesenrad. Dafür steht der Serengeti-Park Hodenhagen seit 50 Jahren. Und bei uns ist deswegen natürlich kein geringer als der Chef, Fabrizio Sepe. Lieber Fabrizio, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Wir hatten auch Sendungen mit Das, dem roten Sofa aus dem Serengeti-Park. Ich freue mich sehr, dass du unser Gast bist heute.
Herzlichen Dank.
Fabrizio, welches Tier hat dir heute Morgen aus der Hand gefressen?
Ich war heute tatsächlich in meiner Routine-Runde durch die Safari und ich habe Giraffe Linda getroffen auf dem Weg, so nach 10 Minuten. Das ist eine Giraffendame aus Italien übrigens. Die kam vor 8 Jahren ungefähr in den Park. Die habe ich begegnet, aber nicht gefüttert.
Ist bei dir immer noch diese kindliche Begeisterung für Tiere, wenn du durch den Park gehst?
Ja, weil am Ende mache ich das persönlich als absolutes, ultimatives Ziel für die Kinder, um Kinder zu faszinieren, zu begeistern und einen Ort zu zeigen, wo Natur, Mensch und Tier harmonieren. Mhm. Und von daher lebe ich das einfach täglich tatsächlich so vor mit derselben Begeisterung.
Und das ist schon ein absoluter Wahnsinn, was man so als Tierparkchef erlebt. Auch wenn mal Tiere ausbüchsen, auch darüber werden wir heute sprechen. Jetzt ist ja schon viel passiert. Schön, dass du heute Abend unser Gast bist. Lieber Fabrizio, erstmal kurz ein paar Bilder, ein paar Eindrücke von deiner Arbeit und natürlich vom Park, jetzt von Andreas Moll.
Ein Hauch von Afrika in der Lüneburger Heide. Eine Fläche so groß wie 350 Fußballfelder. Hier klettern Affen, grasen Giraffen und dösen Löwen in der niedersächsischen Savanne. Sie beäugen merkwürdige Wesen in rollenden Blechkisten. Er lenkt hier seit 2017 die Geschicke. Der niedersächsische Italiener Fabrizio Sepe hat den Park vom Papa übernommen.
Ja, der Serengeti-Park ist für mich mein Leben, meine Leidenschaft, meine große Liebe.
Seit 1974 geht's hier rund. Ende Mai das große Jubiläum, der 50. Geburtstag des Serengeti-Parks.
Da werden wir Stelzenläufer haben, Flammenspucker, Künstler, Kleinkünstler, eine riesige 30 Quadratmeter Torte.
Die Kirsche auf der Torte. Auf Safari mit Senior Serengeti Park. Dr. Fabrizio Sepe.
So, den Doktor wollen wir nicht vergessen. Ne? Also, lieber Fabrizio, 30 Quadratmeter große Torte. Das ist eben gerade bei mir so hängen geblieben. 24. bis 26. Mai, da feiert ihr den 50-jährigen Geburtstag. Erzähl mal, das ging jetzt viel zu schnell. Was habt ihr alles vorbereitet?
Wir wollen ein großes Dankeschön und ein unendliches Dankeschön unserer Fans natürlich schenken. Wir wären nie heute da, wo wir heute sind, ohne die Fans, die uns treu geblieben sind, die neu zu uns gewonnen werden. Und es muss ein besonderes Jahr, habe ich auch dem Marketing empfohlen und befohlen, dieses Jahr sein. Der Park ist geschmückt ab dem 24. Mai auf Fest mit Luftballons, mit Girlanden und natürlich die Megatorte. Die Liebe geht ja oft durch den Magen. Und es wird einfach eine ganz normale Obsttorte, aber jeder kann sich dann bedienen.
30 Quadratmeter. So, also da wird schon für das ein oder andere Auto, was vorbeifährt, wird nochmal ein Stückchen Kuchen auch reingereicht werden.
Genau.
Und dann habt ihr aber auch, ihr habt Lightshows, ihr macht länger, seid länger offen. Bis in den Abend hinein.
Genau, sowohl der Freitag als auch der Samstag bis 22 Uhr mit Lasershow und wie ich sagte, Kleinkünstler, Stelzenläufer, Flammenspucker. Es soll wirklich, es ist ja einmal in der Geschichte, das nächste Mal wäre 75-jähriges Jubiläum. Also wir wollen es krachen lassen.
50 Jahre, ist das für dich auch so etwas, wo du auch mal so einen Moment in dich selber reinguckst und sagst, Menschenskinder, da ist schon was entstanden, etwas, was Bestand hat, etwas, was auch einen guten Ruf hat, über viele Grenzen hinweg.
Wenn man denkt, das ist dort Brachland oder Moddersand der Heide, in der Südheide, da war nichts. Und 1974 kam der Vater mit Mutter und Schwestern und Cousins natürlich auf die Idee. Und heute, 706.000 Besucher haben wir letztes Jahr geschafft. Wirklich Rekord nach der Pandemie. Und wir hatten eine wunderschöne Betriebsfeier, gleich einen Tag nach Schließung mit fast 600 Mitarbeitern. Und ich habe es verkündet, dass wir die 7 endlich erreicht haben, 700.000. Und da kam ein Jubelschrei, fast wie hier in St. Pauli, wenn St. Pauli gewinnt, das Derby. Das geht mir heute noch durch die Haut. Und natürlich stolz, sehr viel Sicherheit schenken, 50 Jahre, weil es sind auch sehr viele negative Sachen, sehr viele Erfolge, ja, aber auch sehr viele negative Sachen, wie zum Beispiel letzten Winter das Hochwasser.
Ja.
Aber das alles zu überleben, stärkt, weil man versteht, was das Team, die Mitarbeiter natürlich schaffen, wenn sie zusammenarbeiten, was sie ja tun als Team, was der Park so schafft nach dem Überleben von so einer Katastrophen. Und das stärkt einfach. Ne? Durch das Verständnis gewinnt man immer mehr Bewusstsein, auch als Firma.
Und das gucken wir uns mal an, diese Bilder von dem Hochwasser, das war ja wirklich sehr, sehr dramatisch. Sie alle wissen natürlich, dass es sehr viel geregnet hat. Wann ging das los, dass ihr gemerkt habt, Mensch, das mit dem Regen, das wird jetzt ein bisschen mehr, als wir jetzt nur so mit Landregen vereinbaren können?
Es war so, schon eine Woche vorher habe ich mit der Gemeinde telefoniert und habe gefragt, ist es euch sicher, dass es dieses Jahr nicht ein bisschen besonderer ist? Weil der Fluss, der vor dem Park fließt, war natürlich fast unter der Brücke, wo wir in den Park fahren. Und Hinak, ob du das glaubst oder nicht, das war wirklich der 24. nachts, also 25. dann. Um 3.40 Uhr ging diese Kriegssirene los. Und da habe ich verstanden, das ist leider nicht der Nikolaus.
Ja.
Ich musste schnell in Stiefeln, ins Auto flitzen, schon in die ersten Krisensitzungen mit den Brandmeistern der Gemeinde. Und die haben gleich gefragt, was brauchen Sie? Generatoren, brauchen Sie Heizungen, brauchen Sie Pumpen? Und ich musste ganz schnell, auch intuitiv, einfach sagen, ja, sofort bitte 7 Generatoren, weil Strom wird bestimmt.
Und ihr braucht natürlich auch Platz für die Tiere. Ja. Weil also die Ställe standen ja auch unter Wasser, da waren ja Tiere fast in Gefahr. Ne?
Ja, wir hatten 1600 Tiere heute und in Gefahr standen 40.
Es sind ja, aber trotzdem, okay, ja, immerhin, ja, klar.
Das heißt, wir haben das Glück, dass geografisch der Safari- und Tierteil etwas höher steht und nicht in der Nähe dieses Flusses. Aber wir haben auch Tieranlagen dort in der Nähe und diese Tiere mussten tatsächlich evakuiert werden. Und stell dir mal vor, bis hier mit dieser Anglerhose, ne, Tierpfleger, Kescher, Boxen und diese ganzen Tiere da raus zu evakuieren. Ich muss aber sagen, Meisterleistung von den Hilfskräften, THW, die Freiwillige Feuerwehr. Es waren in einer Woche 10.000 Kräfte aus ganz Deutschland. Und die haben geholfen. Das ist unvorstellbar. Die Dankbarkeit, ne, die muss heute wirklich aus meinem ganzen Herzen raus. Weil ich habe wirklich gemerkt, das ist, glaube ich, das erste echte Deutschland. Dieses einfach bedingungslose Helfen, ohne zu fragen, ohne was dafür zurückzuwollen, das ist einfach ja, Liebe für den Nächsten. Und da guckt man nicht, ob man von rechts, von links, von oben,
ja, oder so schwarz. Ist es. Das ist es.
Das,
ist,
das war Hand in Hand bis 2 Uhr morgens, ohne zu gucken. Die waren wirklich bereit, ein Bein zu geben und enorme Dankbarkeit. Natürlich den Mitarbeitern auch.
Ne? Die, natürlich, das ganze Team musste ja auch fertig werden. Bis Mitte März habt ihr ja dann auch geschafft für die Eröffnung, für die neue Saison. Also es war mächtig viel Arbeit. Interessanterweise ist ja tatsächlich vor 50 Jahren musste die Eröffnung ja auch verschoben werden. Also sie wurde jetzt nicht verschoben, aber sie wurde damals verschoben. Da war ein Orkan und der hatte ziemlich viele Bäume entwurzelt.
Ich glaube, das war damals einer der stärksten Orkane.
1974, ja.
Im Park fielen 389 Bäume genau. Und die Räumung hat bis zum 24. Mai dann angedauert. Deshalb ist tatsächlich die echte Eröffnungsfeier auch am 24. Mai jedes Mal, wo wir ein Jubiläum haben.
Ich erinnere mich noch, meine Eltern haben damals gesagt, Hinak, geh nicht vor die Tür, sonst wirst du weggeweht. Was ich immer mal wissen wollte, Fabrizio, warum eigentlich Hodenhagen?
Also, der Park entstand aus der Idee eines Riesenfonds aus USA. Und die haben erstmal in Bayern, hatten sie was gefunden, wo ein Landwirt unterschreiben wollte, ungefähr für dieselbe Größe, so 180, 190 Hektar. Und in letzter Minute hat er abgesagt, vielleicht Oktoberfest, zu viel getrunken, ich weiß es nicht. Und dann haben sie weitergesucht und haben dann im Norden die Familie Hobst, das ist der Landwirt, mit dem wir seitdem tatsächlich diese erbbaurechtlicher Vertrag haben, über 100 Jahre. Jetzt sind es, glaube ich, noch 86 noch Jahre.
Ja, oder so,
ja, okay. Ja, wir haben es an einem gewissen Punkt dann verlängert schon. Ja. Und super nette Familie. Und so sind wir dann hier oben im Norden gekommen.
Und wie, du bist Jahrgang 1970, gegründet wurde der Park 1974. Wie war es für dich als kleiner Junge, als Jugendlicher, mit Tieren aufzuwachsen?
Ein absoluter Traum. Ich war natürlich damals auch ein Ausländer, ne? Und Deutsch war nicht so einfach. Die ersten 2, 3 Jahre auch in der Schule. Und ich habe einfach mein Paradies gefunden bei den Tieren. Hier sieht man es im Foto. Das ist so eine kleine Nursery, wo ich wirklich nach dem Kindergarten gespielt habe, fast 4, 5 Stunden am Tag. Das waren Tiere, wo die Mama die Jungtiere nicht angenommen hat, weil sie plötzlich Erstgeburt Milch verloren. Und ich hatte die Genehmigung vom Vater natürlich, da spielen zu dürfen. Ich bin auf Elefanten, Baby-Elefanten geritten. Und es gibt die tolle Geschichte mit dem Baby-Krokodil, was ich mit...
In die Schule hast du es mitgenommen, ne? Ja, genau. Da hast du Ärger für gekriegt, ne?
Ja, weil ich wollte imponieren. Das war in der Jacke versteckt. Und ich wollte so ein bisschen auf junge Mädels so imponieren. Und hatte eine Stelle entdeckt unter dem Bauch, wo man so ein bisschen gedrückt hat. Und das Tier hat dann sein Maul so aufgemacht und alle Kinder haben sich erschrocken und spätestens dann bin ich von der Schule geflogen.
Es gab natürlich auch viele Geschichten, die Norddeutschland bewegt haben. Da sind mal Nashörner ausgebrochen, aber besonders bewegt hat natürlich auch haben Toto und Urmel, das waren 2 Kängurus, die gefühlt wochenlang unterwegs waren und keiner hat sie gefunden. Und da gab es so eine Geschichte, da hast du in einem Radiointerview gesagt, ihr würdet die auch gerne mit Erdnussbutter einfangen. Mhm. Erdnussbutter, das irgendwie so an die Bäume geschmiert wurde. Was ist dann passiert?
Wir waren am Rande der Verzweiflung und wussten uns nicht zu helfen. Und dann gab es Wikipedia. Und ich habe entdeckt, in Australien fangen sie oder locken sie die wenigstens so an Bäumen auf der Höhe der Kängurus. Das waren kleine Bennett-Kängurus, ja. Also ungefähr 1,20 Meter maximal, mit Erdnussbutter. Und dann haben sie einfach mit Keschern die Tiere gefangen in Australien. Und ich habe es dann verkündet im Radio. Und ganze Supermarktketten riefen dann damals an und sagten, was haben sie denn da gemacht? Wir haben keine Erdnussbutter mehr, weil Mütter mit Kindern haben natürlich die ganzen Supermärkte geplündert und haben versucht zu helfen.
Und haben versucht, die anzulocken, irgendwo, dass sie dann nach Hause. Aber irgendwann, denn Gott sei Dank, wurden sie auch ohne Erdnussbutter wurden sie denn eingefangen. Ich weiß ja, das war ein großer Bohai. Haben wir auch hier drüber berichtet. Also man leidet denn ja auch ein bisschen mit. Ne? Deine älteste Tochter ist stolze 4 Jahre. Die jüngere ist ein halbes Jahr ungefähr. Aber zumindest für die Ältere ist das ja, guck mal, da ist die Familie. Ja. Für die Ältere ist das ja schon ein Thema. Auch ist das für sie auch schön so mit diesen Tieren? Hat sie da Bock drauf? Kommt sie da in Kontakt?
Die Ältere dreht mittlerweile komplett durch für Giraffen. Sie sagt immer Tierpark, Tierpark, Tierpark. Ist sehr traurig, wenn wir mal sagen, heute nicht. Ja. Weil, weiß nicht, Wetter schlecht. Und dann, sobald man reinfährt und sie die Giraffen sieht, diese lange Wimpern, diese elegante Art, das muss irgendwas mit einem Kind gleich.
Es ist ein Paradies natürlich, ein Paradies für Kinder. Interessanterweise, deine Frau ist Ärztin, sie ist Neurologin. Wie habt ihr sie auch eingebunden?
Das war wirklich ein Wunder, weil sie dachte am Anfang, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Aber sie war spezialisiert mit Stress, also Neurowissenschaften mit Spezialisation auf Stress. Und wenn man wirklich das Tierwohl in einem zoologischen Garten maximieren möchte, was ja das Ziel ist, dann muss man den Cortisol,
Stresshormon, die Ausschüttung
oft forschen. Und ich habe es ihr einfach so vorsichtig vorgeschlagen und habe gesagt, könnte passen, schau dir das erstmal an. weil es sind Tiere, die vielleicht nicht so gut züchten, wie wir möchten. Dann macht doch mal ein Forschungsprojekt. Und dann nach einem Jahr schauen wir an, Beispiel bei den Flamingos, die haben schlecht gezüchtet, also nicht so viele Eier.
So eine Gruppe von so 20, 30 Flamingos.
Ne? Genau, und dann kam aus der Studie heraus als Ergebnis, pack doch Spiegel an den Wänden. Diese Tiere brauchen einfach mehr Masse zu sehen, ja. Weil in Afrika leben sie ja in Abermillionen. Sobald wir das gemacht haben, haben sie angefangen zu züchten, wie Kaninchen.
Das ist ja witzig.
Und da ist sie natürlich aufgegangen und hat gleich gesehen, okay, das passt. Und seitdem ist sie Abteilungsleiterin Forschung.
So, und sie ist übrigens Neurologin für Menschen eigentlich.
Ja, ja.
Ich wollte noch sagen, also es gibt keine Tierarzt-Neurologie-Fachrichtung. Das gibt es noch nicht, aber wäre möglicherweise eine Idee.
Ich bin mir sicher, Sie haben auch davon gehört, die Geschichte aus Botswana mit den 20.000 Elefanten nach Deutschland. Fabrizio, du hast schon einen Anruf von einer großen deutschen Tageszeitung bekommen, ob du welche aufnehmen würdest, ne?
Das stimmt. Wir sind aber voll. Wir haben 7 Elefanten. Für unsere Stallungen ist kein Platz mehr.
Ich muss kurz sagen, was überhaupt dahinter steckt. Also Steffi Lemke, Umweltministerin, möchte das Trophäeneinfuhrverbot möchte sie verschärfen. Dass also wenig von was auch immer, also was so an Jagdtrophäen kommen kann, dass das verschärft wird. Dass es nicht so leicht herkommt. Daraufhin, das kann man erstmal sagen, ist ja grundsätzlich nachvollziehbar und auch richtig, sagt man erstmal, ne? Daraufhin hat aber der Präsident von Botswana gesagt, pass mal auf, Freunde, das ist für uns ganz wichtig, dass Menschen hierher kommen und jagen, weil damit verdienen wir Geld. Und wir halten vor allen Dingen auch unsere Population von Elefanten, die machen alles kaputt. Es gibt zu viel Elefanten, zum Beispiel in Botswana. Das halten wir damit in Schach. Und da hat er gesagt, wenn ihr das so schön sagt und so schlau seid, dann schicken wir euch mal 20.000 Elefanten. Ja, was sagst du zum Thema Großwildjagd?
Ja, ein Tier wie ein Elefant hat eine Intelligenz, bei dem darf man einfach nicht ran. Also Großwildjagd mit Elefanten, mit Gorillas, mit so menschenähnliche Wesen. Elefanten haben allein im Rüssel 42.000 Muskeln. Und was die dadurch so als Werkzeug, ist ja fast intelligenter als eine Hand, was die sich merken können. Das kann man einfach nicht machen. Das sind Heiligtümer der Natur. Also wenn man die Jagd frei gibt für Hirsche, für Dammwilde, damit Menschen nicht sterben hier bei uns auf den Straßen, weil die Wölfe oder solche Tiere nicht mehr da sind, kann man es verstehen. Aber beim Elefant hätte man viel, viel früher intervenieren müssen, erkennen müssen.
Weil die sich sehr stark vermehrt haben.
Ja,
ne?
Genau. Und es ist auch schön und gut, aber man hätte irgendwann so einen Pool von Experten holen müssen in Botswana und vielleicht auch in andere Länder und das Ganze etwas besser steuern, damit man in die Tötung nicht hineingeht. Und für mich macht sich der Präsident es ein bisschen einfach.
Ja, einfach weg mit den Elefanten. War ja auch eher eine Provokation. Wo bekommt ihr eure Tiere überhaupt her?
Unsere Tiere kommen heutzutage alle aus europäischen und deutschen Zoos. Es gibt große Vereinigungen, große Erhaltungszuchtprogramme mit Experten und Zoologen, die sich nur damit befassen. Zum Beispiel Breitmaulnashorn ist unsere Flaggenschiff. Wir haben weit über 54 Breitmaulnashörner gezüchtet in diesen 50 Jahren.
Haben wir ja vorhin gerade gesehen, auch Kai, von Kai aus der Kiste, ne? Genau. Wie das Breitmaulnashorn auch wieder zurück nach Afrika gegangen ist und dort für Nachwuchs gesorgt hat.
Genau, und da sind wir im engen Kontakt mit Lars Verstegen, das ist ein Zoologe aus den Niederlanden und er koordiniert. Er weiß genau die Genen, Ursprünge eines Bullens und wenn der, ich weiß nicht, in einem Zoo nach Wien transportiert wird oder versetzt wird, weiß er genau, da züchtet er nicht in, also keine Inzucht mit den Weibchen dort. Und das wird wirklich im Detail und haargenau studiert. Und wir haben so viele Erfolge mittlerweile nach so vielen Jahren zoologischen Gärten und erfolgreicher Zucht, dass wir kaum Tiere aus der Wildnis brauchen.
Mhm. Trotzdem sagen ja auch immer mal wieder Menschen, Tiere in Gefangenschaft zu halten, da wo sie eigentlich nicht heimisch sind, wäre nicht richtig. Wie gehst du damit um?
Also, die Existenz eines zoologischen Gartens ist von enormer Bedeutung immer gewesen, aus meiner persönlichen Sicht heute umso mehr. Und es hat mehrere Säulen, sogar einige sogar gesetzlich. Ja, also der Arche Noah-Aspekt. Also wir
sind Arterhaltung.
Quasi, genau, wir sind quasi Hüter dieser Genen. Ne? Wenn irgendwann in Namibia oder irgendwo Nashörner verschwunden sind, gibt es ein paar Zoos in Deutschland und in Europa, die noch damit züchten. Und es könnten dann, wenn, ich weiß nicht, ein Krieg ausbricht, wenn der vorbei ist, auch nach 10 Jahren, könnten langsam Tiere wieder ausgesiedelt werden. Mhm. Dann der Bildungsaspekt. Die Menschen, die in den Park kommen und lernen, dass es nicht nur die berühmte Milka-Kuh gibt, sondern andere Wesen.
Das kann sich halt nicht jeder eine Reise nach Afrika leisten. Das darf man auch nicht vergessen.
Das sind jetzt die klassischen Themen. Aber dann gibt es natürlich die Forschung. Also man kann im Tierpark, in einem zoologischen Garten Forschung betreiben und das vergleichen mit der Wildbahn zum Beispiel und Parallele und Synergien setzen. Ja, und schauen, wie ein Tier besser in Gefangenschaft lebt, korrespondiert das auch, wie es besser leben könnte in der Wildbahn. Weil bald gibt es die Wildbahn kaum noch, allein durch die Einflüsse von Handyantennen und so. Ne? Man sieht so einen Nationalpark, aber der ist eigentlich schon gestört. Der Erholungsaspekt eines Tierparks. Wir leben ja bombardiert von TikToks und SMS und WhatsApps. Und da taucht man in eine andere Welt. Das ist bestimmt auch dir passiert. Sobald du Tiere siehst, kommst du irgendwie...
Man ist anders.
Ja, ein bisschen runter.
Ja, man ist sehr viel milder in seiner Art. Man ist abgelenkt. Man lässt sich gerne auf ein Tier ein.
Genau, dann gibt es diesen Aspekt sogar heilend. Ich arbeite seit 12 Jahren mit der MHH Hannover, mit der Psychiatrie. Die kommen jedes Jahr mit 80 Patienten, bleiben 2 Tage und berichten dann in einem Symposium, was sie auch bei mir im Park abhalten im September jedes Jahr, dass die Patienten, die da waren, bis zu 3 Wochen keine Medikamente mehr nehmen, weil die sich so geerdet haben in Kontakt mit den Tieren. Also hat das auch noch ein heilendes Aspekt. Also für mich nimmt das sogar immer mehr an Wichtigkeit auf.
Und jetzt habt ihr noch einen weiteren Bewohner. Da kannst du uns mal sagen, wie wohl der sich fühlt. Wir haben mal die Bilder davon. Ein Zwergflusspferd. So, also man sieht auch gleich im Verhältnis zu anderen Tieren, wie groß das Zwergflusspferd wirklich ist. Das wird auch nicht größer, ne?
Das stimmt. Das ist das eigentlich super niedliche an diese Tiere, auch aus Afrika. Aber größer, viel größer als das hier wird das nicht, wie du siehst. Das ist sogar kleiner als eine übliche Antilope.
Ja. Und die großen Flusspferde, darf man nicht vergessen, sind sehr gefährlich.
Ja.
Die sind sehr gefährlich. Also sterben tatsächlich die meisten Menschen sterben weltweit durch Flusspferde.
Ja, auf Safari geht man so einfach so ein bisschen Kanu fahren und dann 5, 6 Kanus und dann trifft man natürlich so einen schlafenden Riesen unter dem Fluss auf den Kopf und das mag er nicht. Und dann macht er einmal so und dann ist man gekentert und dann beißt er einmal zu. Und tatsächlich sterben mehr Touristen mit Angriffen von Nilpferden als von Löwen.
Boah, ja, die haben ja auch diese ganz schön langen Zähne, ne? Also diese dicken Dinger. So mit Lebewesen ordentlich umgehen. Das ist auch das Credo der Arbeit von Vanessa. Ein Ehrenamt, das glücklich macht. Torben Wittern-Kochs bei der Tierrettung.
Es gibt Menschen, die widmen ihr ganzes Leben dem Schutz der Tiere. So wie hier in Bergedorf im Süden Hamburgs, wo Vanessa Halui Loki e.V. betreibt. Ein Verein zur Tierrettung. Ihre 200 Schützlinge kommen zum Teil aus katastrophalen Verhältnissen.
Unsere Kameruner, die haben wir alle durchweg aus einer schlechten Haltung übernommen und oder weil sie eben nicht mehr gewollt waren oder krank waren. Die beiden hier habe ich mit der Hand großgezogen. Also einige sind mit der Nuckelflasche aufgezogen und andere sind so später dazu gekommen. Die Enten sind tatsächlich aus Stalzhub, 4. Stock, Messi-Haushalt. Laufenten. Ist doch niedlich. Kann man sich doch mal bei eBay kaufen und dann kann man die ausbrüten und dann hat man die eben in der Badewanne. Ist doch eine super Idee, nicht?
Spezialisiert ist der Verein auf heimische Wildtiere und die bleiben im besten Fall nur für kurze Zeit.
Priorität liegt immer bei der Auswilderung. Ne? Igel, Eichhörnchen, alles was heimisch ist und was raus darf, bloß wieder raus, weil sonst werden wir ja auch ganz schnell voll. Ne? Und wir haben natürlich jetzt so Fälle und das ist jetzt zum Beispiel unser Super Mario. Der ist einmal aufgeschlitzt gewesen, quasi von der Schulter, Rückenbereich runter bis zum Po. Und wir haben auch erst gedacht, wir müssten den erlösen, aber der ist ja Kampfgeist hoch 20, ne? Der kleine Kerl.
Der größte Feind des Igels mittlerweile kein Tier, sondern die allgegenwärtigen Mähroboter.
Da darf ich gar nichts zu sagen, da werde ich gleich aggressiv. Also diese Hersteller, ne? Mit denen möchte ich mal an einem Tisch sitzen. Aber noch viel schlimmer finde ich eigentlich unsere Politiker, die nichts unternehmen. Ich meine, man greift überall in unser Leben ein, mit Gesetzen, mit irgendwelchen Schwachsinn, ja? Aber da wird mir von den Politikern erzählt, das wäre ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht, wenn man den Dingern einen Lichtsensor verpasst, damit die nachts und in der Dämmerung nicht mehr fahren können. Ach kommt, dann wäre schon mal 80% dieser Unfälle verhindert.
Aktiven Tierschutz betreibt Vanessa seit Teenagertagen. Die Tierliebe begleitet sie schon ihr ganzes Leben.
Weil ich eine tolle Oma hatte und eine gute Mutter. Ich bin richtig erzogen worden. Wer diese Einstellung nicht hat, da muss was schiefgelaufen sein. Weil das ist einfach natürlich, finde ich. Also es ist einfach eine ganz natürliche Geschichte, dass wir mit den Lebewesen auf unserem Planeten ordentlich umgehen.
Volieren, Käfige und Gehege, alles hier ist Marke Eigenbau. Ohne die Hilfe ihrer ehrenamtlichen Mithelferinnen wäre das unmöglich.
Weil die Förderung ist ja nicht garantiert und Spenden weiß man auch nie, wie viel kommt. Deshalb ist, glaube ich, ehrenamtliche Arbeit sehr, sehr wichtig.
Ich bin Rentnerin und ja, und habe mir das so gedacht, eine ehrenamtliche Sache wollte ich gerne machen. Und ich wollte eben was machen, was mir auch wirklich Spaß bringt.
Nur mit Geld und Sachspenden können Vereine wie Loki überleben. Finanziell stehen sie oft am Abgrund, trotz des Arbeitseinsatzes.
Wie viel ich arbeite? 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und das Ganze so am Schnitt am Tag zwischen 14 und 18 Stunden manchmal.
Trotzdem, ein anderes Leben kann sich Vanessa Halloui nicht mehr vorstellen.
Um Gottes Willen. Nein, ich bin gelernte Kauffrau. Also wenn ihr mich wieder in ein Büro zerren wollt, ne, dann wäre ich mich mit Händen und Füßen. Um Gottes Willen, nie wieder. Nie wieder. Ich war früher ständig krank. Ich bin leider ein bisschen chronisch krank. Und ich habe wirklich immer ständig jeden Schnupfen mitgemacht. Hier Großraumbüro und so ein Dinger. Ne, furchtbar, immer mit Fieberschüben. Seitdem ich das hier mache, war ich nicht einen einzigen Tag krank. Punkt. Ich hatte noch kein Corona, kein gar nichts. Ihr kriegt mich nie wieder in so eine Bude rein. Nie wieder.
Ja, ist doch schön, oder? Wie Ehrenamt glücklich machen kann, zufrieden machen kann, einen ausfüllen kann. Das ist ja auch unser Thema bei Wünsch dir deinen NDR. Da wollen wir mit Ihnen möglicherweise sprechen, hier auf dem roten Sofa, wie das Ehrenamt Ihr Leben verändert hat, positiv verändert hat und Sie erfüllt. Alle Informationen dazu bei uns natürlich im Internet. ndr.de/wünsch dir deinen NDR. So, Fabrizio, wo ich das eben mit der Tierrettung gerade gesehen habe, die Regine heißt sie, ne?
Regina.
Regina, die macht das bei euch hauptsächlich, dass sie die Tiere, die irgendwie Probleme haben mit der Aufzucht, aufpäppeln. Aber du hattest auch schon mal ein Tier zu Hause.
Ja, ich habe versucht, ein kleines Totenkopfäffchen zu retten. Nach 2 Wochen habe ich aufgegeben und habe es Regina gegeben. Aber es war wirklich die allererste Erfahrung, fast wie so ein Kind zu haben. Ne? Mit so kleinen Windeln und dann immer wieder Milch in so einer kleinen Pipette. Ja. Jede halbe Stunde, weil die war ganz schlimm unterernährt. Und dann war es schon eine Lehre. Aber ich habe es nicht ganz hingekriegt.
Jetzt weiß ich auch, warum deine Frau von Anfang an bei den kleinen Kindern gesagt hat, du kannst das doch. Mach das mal mit den Windeln. Ne? Mach genau. Das mal. Serengeti Park Hodenhagen ist ja nicht nur Tiererlebnis, sondern da gehört natürlich auch der Freizeitpark dazu, mit Fahrgeschäften zum Beispiel. Welchen Stellenwert hat das?
Ja, wir haben ja keine staatliche Hand, die uns unterstützt, wie ein Stadtzoo oder ein städtischer Zoo. Mhm. Und die Idee schon von den Anfängen her war, die Synergie zu bilden, eines riesigen Tierreservates, ist ja mit der größte in Europa, mit 220 Hektar, zusammen, aber mit einem Freizeitpark mit 25 Verkaufsstellen, darunter Restaurants und Kioske.
Wir können mal ein paar Bilder zeigen, dass Sie zu Hause mal einen kleinen Eindruck bekommen.
Und natürlich Fahrgeschäfte, weil...
Das ist eine der neueren, das kannst du gleich mal was
genau,
zu sagen.
Genau, das ist ein Burumoto, ist gerade eröffnet worden am 16. März, ist brandneu, auch für Familien ganz toll. Ja, und diese Mischung hat uns geholfen, die Familien quasi den ganzen Tag als Ausflug in den Park zu haben, damit es sich überhaupt finanziert.
Mhm. hier zum Beispiel, da bin ich auch mal mitgefahren. Das war ja, als das ganz neu war, das sind so Boote, die, wie heißt das, die so ganz schnell wenden, auf dem Teller sozusagen drehen können. Also da wird man richtig schön durchgeschaukelt.
Das waren Jetboote damals.
Jetboote, ja, genau. Jetboote,
aus
genau.
Aus Neuseeland. Wir versuchen natürlich mit diesen außergewöhnlichen Ideen Thrill zu schaffen, aber der muss passen zu unserem Konzept. Wir sind ja Safari, so ein bisschen Indiana Jones und sind super angekommen, diese Safaris.
Wollte ich sagen, diese Safaris, da kannst du halt auf eine spezielle Art und Weise, auf speziellen Tracks, kannst du noch mal mit einem Fahrer auch, mit einem speziellen Jeep eine Tour machen. Wie besonders ist das?
Es ist super besonders, weil sowas erlebt man sonst in exotischen Ländern, wenn man mal in Urlaub fliegt. Und nicht alle Menschen haben 4.000, 5.000 Euro einfach mal so locker, um nach Florida zu fliegen. Mhm. Und das war immer meine Vision. Ich bringe euch diese Attraktion hierher. Also fahrt im Serengeti Park mit einem Quad oder mit so einem Speedboot aus Neuseeland oder mit so einem Sumpfboot aus Florida. Und das hat...
Also man kann da auch mal ein bisschen dreckig werden. Das wollte ich nur noch mal so sagen. Man kann
nass.
Und, aber ist ja auch schön, das gehört dazu. Ja. Ne? Was interessant ist, das können wir ruhig noch mal sagen, ein U-Boot, eine U-Boot-Safari. Habt ihr jetzt einmal ein Foto? Guck mal, wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr jetzt eine Unterwasserwelt da auch noch aufgebaut?
Ja, wir haben es gehört. Die Region hat ja sehr viel Grundwasser.
Ja. Und sehr viel
da ist was
Wasser.
Da. Und wir haben tolle, große, artifizielle Seen im Park. Und ein See habe ich vorhergesehen für diese U-Boot-Safari. Also es werden Besucher wirklich einsteigen, runtergehen können in dem Kiel. Und vom Kiel und von diesen Scheiben werden sie so eine Unterwasserwelt entdecken können.
Schön. Was hast du noch für eine Vision für die nächsten 50 Jahre?
Also ich habe ein großes Geschenk für alle Serengeti-Park-Fans schon für dieses Jahr. Wir werden das erste Mal in der Geschichte auch im Winter aufhaben. Mhm. Wir werden ein Lichterfestival anbieten von Donnerstag bis Sonntag ab dem ersten Wochenende November, also vom 7. November bis Ende Februar, Anfang März, wo es wieder heller wird. Und das ist einfach ein Festival des Lichtes. Riesige Tiere, beleuchtet von innen. Richtig toll.
Und damit sind wir tatsächlich am Ende unserer Sendung angekommen.
Ich hätte noch weiterreden können, also über Tiere auch noch weiter. Ja,
genau. Danke dir, dass du da warst. Danke. 24. Mai geht's los mit den 50-Jahres-Feiern Fabrizio Sepe. Morgen Freiwasserschwimmer André Wirsig kommt morgen. Schwimmt mal so eben nach Helgoland oder durch alle Meerengen dieser Welt. Ein verrückter Kerl, kann ich Ihnen garantieren. Morgen bei uns, jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss.